Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ab 21, euer Podcast mit Judith Ebert. Wir gambeln heute, denn WM ist ja auch immer Tippspielzeit für uns Teilzeittipper. Profis machen natürlich Kohle bei Sportwetten. Gerne auch bei Live-Sportwetten. Da kann man Millionär werden. Wie man das schafft, sagt Jörg Bocho, selbst Sportwettenmillionär. Er gibt ultimative Tipps. Und wie es beim Tippspielen ganz gut läuft, erklärt der Chef von Kicktipp. Und wie sieht's aus mit Tippspielen im Büro? Rechtlich gestattet oder unerlaubtes Glücksspiel? Dazu sprechen wir mit einem Arbeitsrechtler. Alles in allem, jetzt hier im Podcast, Tippspiel und Sportwetten. Viel Spaß, tippt euch in den Wahnsinn.
Deutschlandfunk Nova.
Sportwetten, eine Welt für sich.
Unser Mann hat Kontakte nach Asien. Mit Sportwetten werden da jedes Jahr 450 Milliarden Euro umgesetzt. Wir gewinnen, die Chinesen gewinnen, ein Spiel ohne Verlierer.
So klingt die Welt im Film. Im Kinofilm Spielmacher mit Frederik Lau. Habt ihr vielleicht gesehen, der war im Frühjahr in den Kinos. In Spielmacher geht's um Summen, von denen träumt unser Eins. Und die würden wir niemals verwetten, wenn wir sie denn hätten. Jörg Bocho sieht das anders. Er sagt, er weiß, wie man bei Sportwetten gewinnt. Und er hat es auch schon bewiesen. Er hat nämlich mit Sportwetten tatsächlich schon 1 Million Euro verdient. Wie hat er das gemacht? Wir reden drüber. Herr Bocho, Sie wetten gerade ja auch bei der WM. Wie läuft's für Sie?
Geht so. Ich würde sagen, durchschnittlich. Die ersten Spiele muss man sich auch manchmal ein bisschen angucken, weil man ja nicht über alle Mannschaften schon am Anfang der WM ein gutes Gefühl hat. Also ich gucke vor der WM ganz, ganz viele Testspiele, um möglichst gut, sagen wir mal, zu verstehen, welche Mannschaften spielen schon gut miteinander, welche Spieler, welche noch nicht. Weil bei Nationalmannschaften kommt es gar nicht so sehr darauf an, auf die individuelle Qualität der Spieler. Die ist ja bekannt, weil sie ja wissen, welchen Verein welche Leute spielen. Aber es kommt darauf an, dass die einzelnen Spieler gut zusammenspielen. Und die haben ja weniger Zeit, das zu trainieren als im Verein, wo sie das ganze Jahr zusammenspielen. Und das ist so ein bisschen das, was man sich angucken muss, ob das auch klappt oder eben auch nicht klappt, wie bei der deutschen Nationalmannschaft.
Ich wette ja auch bei der WM, aber so ganz klassisch, ich mache so ein Tippspiel mit Freunden, da geht es natürlich nur um die Ehre, wir haben alle kein Geld. Sie wetten aber immer um Geld, oder?
Ja, um die Ehre ist das egal, Ehre bringt nichts. Es ist immer ein großer Unterschied, wenn Sie Geld auf ein Spiel wetten oder nicht. Also wenn Sie nicht auf Geld auf ein Spiel wetten, dann haben Sie es immer alle gewusst und haben auch immer ein gutes Gefühl. Aber das ist was ganz anderes, als wenn Sie dann wirklich da Geld hintergesetzt haben. Dann merken Sie auf einmal, da kriegen Sie ganz andere Gedanken im Kopf. Da haben Sie viel mehr Angst, haben Sie mehr Sorge, haben Sie mehr Freude. Das ist einfach ein anderer mentaler Zustand.
Kick. Ich sehe schon, der Thrill für Sie, zu befürchten, Unsummen an Geld zu verlieren oder auch zu hoffen, ganz viel zu gewinnen, ist für Sie sehr wichtig, oder?
Klar, also da geht es schon um Adrenalin und was das mit einem macht, ja. Aber ich mache das nicht, weil ich glaube, ich stehe kurz vorm Reichtum und gewinne immer ganz viel Geld. Also die Leute, die das denken, die verlieren in der Regel nur Geld. Wenn sie versuchen, mit wenig Geld, mit kleinen Einsätzen, große Beträge zu gewinnen, dann heißt das ja nichts anderes, als dass sie auf unwahrscheinliche Sachen tippen. Und sich aber einreden, dass die Sachen gar nicht so unwahrscheinlich sind. Jetzt können Sie sich das aber einreden, dass das nicht so unwahrscheinlich ist, bleibt aber trotzdem in den meisten Fällen total unwahrscheinlich. Was also passiert ist, dass Sie nichts anderes machen als Lottospiel mit Sport. Sie gehen dahin, Sie geben Ihre 5, 10, 20, 30, 40 Euro ab und nach dem Spiel haben Sie nichts gewonnen.
Okay, also Sie machen es anders, Sie setzen höhere Summen auf sichere
Sieger oder wie? Sichere Sachen. Richtig, genau. Ich überlege mir, was ist wahrscheinlicher als das, was die Quoten aussagen. Aber ich habe nicht die Vorstellung, dass ich mit jeder Wette gleich reich werde. Ja? Ich suche ja mir relativ wahrscheinliche Sachen und sage, die sind noch wahrscheinlicher.
Okay, aber wie viel Geld haben Sie denn mit Wetten insgesamt schon ungefähr gewonnen?
Eine Menge. Ich habe schon insgesamt im Laufe meines Lebens mehr als 1 Million Euro mit Wetten gewonnen,
ja.
Wenn man sozusagen die Gewinne und die Verluste gegenrechnet.
Das ist viel, möchte ich sagen. Das macht mich, ich bin nicht oft sprachlos, aber Sie sehen, ich bin ein bisschen gehemmt jetzt gerade.
Also die meisten Leute bei Wetten denken ja immer, also Strategie ist ja sowas Magisches, wie so eine Alchemistenformel. Aber die gibt es überhaupt nicht. Sie müssen bei jedem Spiel, müssen Sie versuchen, das Spiel besser zu verstehen als die anderen Leute, die wetten. Also als der Buchmacher oder eben der die Quoten macht. Und das ist einfach jede Menge Arbeit. Es gibt ja nicht so eine Standardformel, wo Sie sagen, Da machen sie immer das Gleiche und dann werden sie gewinnen. Das ist ja aber auch das Spannende eigentlich daran, dass sie jeden Tag ins Büro gehen und herausfinden müssen, was passiert. Mhm. Im Grunde ist das wie ein Krimi, bei dem sie herausfinden müssen, wer der Mörder ist. Und dann kriegen sie Geld, wenn sie es geschafft haben, aber sie müssen auch Geld bezahlen, wenn sie es nicht geschafft haben.
Jetzt sind sie aber ja zusätzlich auch noch Statistiker. Wenden sie ihr statistisches Wissen dann auch zusätzlich an?
Ja, das hilft. Aber die Statistiken, die es so gibt, also wer viele Tore geschossen hat, wo viele Schüsse aufs Tor und so, die bringen sie ehrlich gesagt nicht so viel weiter. Warum ich das gut kann und die vielen Leute, andere Leute nicht, ist neben, sagen wir mal, der Tatsache, wie viel Zeit ich da reinstecke, wie viele Spiele ich gucke, wie genau ich damit beschäftige, ist vor allen Dingen folgender Gedanke. Wenn Sie jetzt mal an den Kapitalmarkt gehen, dann ist es ja so, dass die Aktienkurse sich bewegen, weil neue Nachrichten über die Firmen kommen.
Ja.
Also dann die Firma sagt, wir haben im letzten Quartal ganz viele Handys verkauft, dann sagen die Aktionäre, oh, das ist aber mehr, als wir erwartet haben, dann steigt der Preis. Also Information verändert den Ausblick darauf, was passiert. Ja? Und genauso ist das beim Fußball auch. Ich mache ganz viel live, also direkt während der Spiele. Während der Spiele sieht man, was passiert. Sie können sich vorher tolle Sachen überlegen, wie so ein Spiel wirklich wird. Aber sie sehen erst im Spiel, was von ihren Gedanken zutrifft und was nicht zutrifft.
Wie funktioniert denn das dann mit dem Wetten ganz konkret?
Ich schaue mir das Spiel an und dann schaue ich mir die Wettquoten an, wie sie sich verändern. Und dann überlege ich, ob das, wie die Wettquoten sich verändern, ob das eine Möglichkeit ist, für mich was zu tun, weil ich glaube, dass die Veränderung falsch ist oder weil das Spiel jetzt auf einmal anders geworden ist oder da ist jemand ein- oder ausgewechselt worden oder ich sehe, dass die Mannschaft vielleicht doch nicht so ins Spiel kommt, wie ich das erwartet hatte oder was auch immer. Ja? Mhm. Weil die Information ist ja das, was auf dem Platz passiert. Und die müssen sie versuchen, besser zu verstehen als die anderen Leute.
Ja, und wie ändert sich die Gewinnquote, je kurzfristiger sie wetten? Werden dann quasi die Ausschüttungen auch immer höher, wenn die Tipps knapper vorm Spielende zum Beispiel sind?
Naja, also eigentlich, wenn sie natürlich auf jemanden setzen, der schon 1-0 vorne ist und der muss nur noch 10 Minuten überstehen, dann haben sie natürlich, verdienen sie weniger Geld, weil es ja sicherer ist, dass der gewinnt. Mhm. Ja? Das hängt davon ab, was passiert. Das hängt immer von den Situationen ab. Und deshalb sind Live-Wetten meines Erachtens interessanter. Man kann mehr Geld gewinnen, man kann mehr Geld verlieren. Es ist einfach komplexer und schwieriger.
Ja.
Und wenn Sie die Komplexität beherrschen, dann gut für Sie. Ansonsten können Sie damit natürlich auch mehr auf die Nase fallen.
Ich wollte gerade sagen, es hört sich für mich so ein bisschen an wie ein Trader an der Börse.
Ja, total. Das hat mich aber nie so doll interessiert. Ich fand eben die Verbindung aus, sagen wir mal, Sportanalyse und Wetten, die fand ich spannend.
Gibt es bestimmte Sportarten, wo Sie sagen würden, da ist es irgendwie einfacher zu gewinnen als im Fußball?
Sie müssen die Sportart, auf die Sie wetten, die müssen Sie lieben. Weil Sie müssen ja ganz viel Zeit damit verbringen. Ja? Es gibt Sportarten, die interessieren mich nicht, die könnte ich auch nie wetten. Weil wenn Sie nicht ganz viel gucken, verstehen Sie es nicht besser als die anderen. Aber Sie können nicht etwas ganz viel gucken, was Sie nicht interessiert.
Das stimmt.
Also deshalb, das Wichtigste ist erstmal, dass Sie das mögen, was Sie machen. Und dann müssen Sie es auch verstehen. Ich meine, es nützt auch nichts, wenn Sie es mögen und nicht kapieren. Aber letzten Endes ist das Allerwichtigste. Fußball ist eine schwierige Sportart, weil Fußball so viel Zufall hat.
Mhm.
Zufall ist immer schlecht, wenn Sie Ahnung haben, weil der verdirbt Ihnen sozusagen das, was eigentlich passieren sollte. Ist natürlich zum Gucken manchmal spannend, aber andere Sportarten haben weniger Zufall. Tennis zum Beispiel hat weniger Zufall. Formel-1-Rennen haben weniger Zufall in der Regel. Also jedenfalls heutzutage, wo die Autos nicht mehr so ausfallen.
Was sagt denn eigentlich Ihre Frau dazu, wenn Sie mal wieder den heimischen Safe, ich mach's jetzt mal plakativ, leerräumen und dann wetten gehen? Mit ein paar Scheinchen in der Hand.
Nee, so funktioniert das nicht.
Nee, natürlich nicht.
Erstmal, meine Frau weiß natürlich, was ich mache. Die hat mich aber auch erst kennengelernt, also als ich das schon gemacht habe. Die wusste also, worauf sie sich einlässt. Jedenfalls hat sie eine Ahnung gehabt. Und so funktioniert das nicht. Ich habe sozusagen einen Betrag, den ich insgesamt zum Wetten zur Verfügung habe. Und da fasse ich davon aber nicht den ganzen Betrag an. Also immer nur einen ganz kleinen Prozentsatz pro Tag, damit eben auch noch was übrig bleibt. Weil Sie können sich vorstellen, Frauen sind nicht so begeistert, wenn sie nach Hause kommen und sagen, es ist alles weg.
Nö, und wenn das Haushaltskonto nicht mehr gedeckt ist und man wollte gerade ein Äpfelchen kaufen, ist auch blöd, ne?
Sehen Sie, genau. Und deshalb nehmen Sie halt nur einen bestimmten Betrag, einen relativ kleinen Betrag von dem, was Sie haben, damit eben das nicht passieren kann, weil man ja auch manchmal falsch liegt.
Aber wenn Sie was verlieren, ist ja doof, ne?
Natürlich ist es doof, aber Sie müssen zusehen, dass Sie nichts verlieren. Darin besteht ja der Reiz, nachher sagen zu können, ich bin nicht der Idiot, der immer verliert.
Okay. So wie Sie das erzählen, kriege ich schon beim Zuhören einen halben Herzinfarkt. Frage mich, wie Sie das machen, dass Sie keinen kriegen, wenn ein Spiel läuft. Und wie Sie es hinkriegen, wir wissen ja, Glücksspiele machen süchtig oder können süchtig machen. Wie Sie es hinkriegen, nicht süchtig zu werden, das frage ich mich auch, ganz ehrlich. Wenn man mal so drin ist in so einem Rausch.
Ja. Nee, also Rausch würde ich sagen, ist bei mir nicht. Es geht nicht um den Thrill bei mir, sondern der Thrill kommt vom Gewinn. Wenn Sie normalerweise viel Adrenalin haben, also die Hormone mit Ihnen durchgehen, dann geht Ihr Verstand aus. Verstehen Sie? Also dann sind Sie nur noch ein Tier.
Aber die Ebene
die
wollen
Tiere
Sie ja
sind
eben
aber
nicht.
Sie sind nicht so gut beim Analysieren. Sie müssen es schaffen. Der Teil vom Hirn, der denkt, überspiegelt, also der wirklich denkt, der nicht nur impulsiv ist, der denkt, der muss gleichzeitig an sein mit dem Teil, der an ist, wenn die Hormone an sind. Weil die Hormone denken, lassen Sie eigentlich schneller was tun. Sie müssen es schaffen, zu denken und gleichzeitig so zu handeln, als stände der Säbelzahntiger vor Ihnen von früher. Ja?
Okay.
Und das ist schwer.
Ja.
Aber im Lifehack ist total wichtig, dass man nachdenkt und gleichzeitig mit dem Stress zurechtkommt. Also mein inneres Bild ist, stellen Sie sich vor, Sie sind wie so ein Surfer und die Welle ist Ihr eigenes Adrenalin. Und Sie müssen lernen, auf der großen Welle zu surfen und runterzufallen.
Sie schmeißen hier mit Bildern um sich.
Aber es ist wirklich so. Ja. Und am Anfang werden Sie einfach von Ihrem eigenen Adrenalin übermannt oder überfraut. Ja? Also und dann... Und dann gehen sie nach Hause und denken, wow, ich patte so, oh Mann, ich habe nachgedacht, das war also jetzt unbedingt das. Ja? Und dann lernen sie mit der Zeit, auf dem Adrenalin mit dem zu arbeiten und gleichzeitig ihren Kopf noch aufzulassen.
Jörg Buchow ist Sportwettenmillionär. Geschafft hat er das nach eigener Aussage, weil er die Spiele besser versteht als die Konkurrenz. Und dann war da noch irgendwas mit der Welle, aber das habe ich schon wieder vergessen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
WM-Zeit ist ja gleich Tippspielzeit. Falls ihr auch mitwettet, wovon ich ausgehe, macht ihr das möglicherweise bei Kicktipp. Das ist ja der Marktführer in Sachen Tippspiele in Deutschland. Rund 5 Millionen Menschen haben dort allein vor Beginn der WM schon ihren Tipp abgegeben. Mit dem Chef von Kicktipp, Janning Wiegen, spreche ich jetzt. Und mal eine Frage vorab für Leute komplett ohne Plan. Wofür gibt es beim Tippspiel Punkte?
Ja, es gibt immer Punkte, wenn man das Ergebnis in der Tendenz richtig sagt. Also wenn man sagt, wer der Sieger ist oder ob es unentschieden ausgeht und es geht dann auch unentschieden aus. Man kann natürlich zusätzlich zu der Tendenz auch die Tordifferenz richtig haben oder das komplett richtige Ergebnis. Also man sagt, es geht 2-0 aus und das kommt dann auch so, dann kriegt man mehr Punkte, als wenn man, sag ich mal, 1-0 vorher gesagt hätte.
Kriegt man immer die gleiche Anzahl an Punkten? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ist wie bei Unentschieden, gibt es immer einen Punkt und bei Gewinn 3 Punkte oder wie?
Ja, es kommt immer ganz drauf an. Also jede Tipprunde kann eigene Regeln auch festlegen. Ja, es gibt viele Tipprunden, die spielen mit einer fixen Regel. Also es gibt dann 2 Punkte für die richtige Tendenz, 3 fürs Unentschieden, 4 fürs richtige Ergebnis. Aber es gibt auch viele Tipprunden, die tippen mit einer sogenannten Quotenregelung. Das heißt, für einen Außenseiter-Tipp gibt es dann deutlich mehr Punkte als für den Favoritensieg.
Ah, okay. Wenn ich jetzt das Ergebnis möglichst genau tippen möchte, weil ich möchte ja am Ende im Ranking ganz oben erscheinen, worauf achte ich? Also zum Beispiel, ich setze mit meinem Bauchgefühl auf eine Mannschaft. Ist das gut oder eher unklug?
Ach, das mache ich auch so. Ob das gut ist oder nicht, weiß man immer nicht so ganz genau. Aber das Bauchgefühl ist ja meistens nicht schlecht. Also es gibt auch viele, die werten wahnsinnig viel Informationen aus. Halte ich auch nicht für so gut, weil zu viele Informationen können dann auch verwirren. Aber letzten Endes ist es natürlich auch viel Glückssache.
Okay, da wollte ich gerade drauf kommen, auf Glückssache oder Statistik, weil es gibt ja viele Leute oder Statistiker, die sagen, es ist schon so, dass zum Beispiel so ein 2-1 statistisch gesehen häufiger vorkommt als zum Beispiel ein 4-0.
Genau.
Und wenn man so sich so ein bisschen sicherer fühlen will und denkt so, ach naja, wenn ich am Ende im Ranking im Mittelfeld lande, bin ich auch zufrieden, kann man theoretisch immer 1-2, 2-1 1-2, 2-1 tippen.
Wenn man mit dem Mittelfeld zufrieden ist, kann man das natürlich machen. Darum geht es natürlich nicht. Ne? Man will ja oben mit dabei sein. Aber es ist schon richtig, dass natürlich einige Ergebnisse im Fußball häufiger sind als andere. Also man kann 7-1 tippen, damit wird man aber nur alle 800 Spiele mal richtig liegen.
Aber dann gibt es viele Punkte.
Ja, also das Ergebnis wird immer gleich belohnt, von daher hilft das nicht. Ja? Also,
ich dachte, man kann mit Quote machen.
Ja, aber da geht es nur um die Tendenz. Also wenn man jetzt, sag ich mal, gleich Spanien gegen Iran auf Iran setzt, dann bekommt man viele Punkte. Aber ob das Ergebnis dann richtig ist, das wird dann nicht nochmal extra belohnt.
Okay, also du meinst, dann macht es doch mehr Sinn, sich vorher ein bisschen zu informieren, ein bisschen aufs Bauchgefühl zu setzen und zu hoffen, dass man richtig liegt.
Naja, klar. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen Unentschieden tippt, die Unentschieden geht oft 1-1 aus, manchmal auch 0-0 und sehr selten eben nur 2-2 oder 3-3. Ja, wie jetzt bei Spanien gegen Portugal gibt es natürlich, dass ein Spiel 3-3 ausgeht. Aber das richtig zu tippen, ist dann eben schwer. Deswegen sollte man bei den Ergebnissen schon ein bisschen darauf achten, dass man ein Ergebnis nimmt, was natürlich im Fußball wahrscheinlich ist.
Aber woran liegt denn das, dass ein 2-1 im Fußball so wahrscheinlich ist? Weil die Mannschaften damit selber so zufrieden sind, versuchen das zu halten oder warum?
Ja gut, grundsätzlich fallen im Fußball ja nicht so viele Tore wie jetzt, sag ich mal, im Handball oder im Eishockey, sodass einfach ein Tor zu schießen schwieriger ist. Und deswegen fallen halt einfach im Schnitt 3 Tore pro Spiel oder sogar etwas weniger. Und wenn man die 3 oder 2,5 Tore auf 2 Mannschaften verteilt, kommen eben Ergebnisse wie 1-0, 2-0, 2-1 raus.
Gibt es einen Unterschied zwischen Tipps von Männern und Frauen?
Es gibt eigentlich statistisch keine signifikante Abweichung da.
Hätte ich jetzt gedacht, witzig. Na gut, jetzt sind wir ja gerade noch in der Vorrunde. Tippe ich da anders als im Viertel, Halbfinale, Finale, wie auch immer?
Ja, wahrscheinlich erhöht man, wenn man im Mittelfeld liegt und noch gewinnen will, ein bisschen das Risiko, weil man ja dann mit einem normalen Tipp vielleicht nicht mehr nach oben kommt. Ja, dann, wenn man dann den Führenden noch einholen will, muss man natürlich vielleicht auch mal auf den Außenseiter tippen.
Jetzt, wenn ich all das, was du mir gesagt hast, anwende auf das nächste Deutschlandspiel am Samstag gegen Schweden.
Ja.
Wie sollte ich tippen?
Oh, das ist natürlich ein spezielles Spiel, weil das so emotional ist.
Ja, und weil wir ja gewinnen müssen.
Wir müssen gewinnen und wir wollen gewinnen, aber ob wir gewinnen können, ist ja dann die eigentliche Frage. Das weiß ich.
Lass doch mal die Hosen runter. Wie tippst du denn?
Okay, ich lege mich fest. Ich tippe 2-1.
Scheiße, das wollte ich doch schon.
Ja.
Können wir das auch beide machen? Das ist eine ganz doofe Frage.
Ich glaube ehrlich gesagt, wenn die Leistung so bleibt, wird das nichts.
Ja, das fürchte ich auch. Ich finde, da ist 2-1 für uns schon hochgegriffen.
Ja.
Schrecklich, wenn man sowas sagen muss vom Weltmeister, oder? Nun gut. Ja, da hätten wir doch tatsächlich das gleiche Ergebnis getippt. Bei mir war es das Bauchgefühl, bei dir das Wissen. Und damit haben wir ja dann quasi ein sehr schönes Ergebnis, was vermutlich nicht stattfinden wird.
Genau, so wird's kommen.
Ich danke dir sehr für das sehr schöne Gespräch und hab noch einen schönen Tag.
Ja, gerne.
Wir drücken uns einfach die Daumen für Samstag.
Machen wir.
Janning Wiegen, der Chef von Tipkick, hat die Hosen runtergelassen. Er hat erklärt, Tippen ist eine Mischung aus Bauchgefühl und Statistik. Und wie er das Deutschlandspiel tippt, habt ihr auch gerade gehört. Am Ende ist es dann aber doch immer alles nur Glücksspiel.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Wann machen wir endlich ein Tippspiel hier im Team? Das war die meistgestellte Frage letzte Woche hier bei uns im Ab-21-Team bei Deutschlandfunk Nova. Aber wie das immer so ist, wenn sich dann keiner so richtig drum kümmert, dann wird das irgendwie nischt. Vor allem, wenn der Chef keine Zeit hat. Unmöglich. Nun gut, jetzt haben wir ja heute Abend schon einiges gelernt und zwar unter anderem, wie wir bei einem Tippspiel ganz besonders gut abschneiden können. Wir müssen aber jetzt auch mal die Frage klären, ist das eigentlich erlaubt, so ein Tippspiel im Büro? Oder ist das am Ende vielleicht Glücksspiel? Dieses Gerücht hält sich ja hartnäckig. Wir fragen nach bei Hans Hannagard, Rechtsanwalt aus Heidelberg mit Schwerpunkt auf Arbeitsrecht. Ist es erlaubt oder ist es dann doch schon unerlaubtes Glücksspiel?
Das ist tatsächlich unerlaubtes Glücksspiel, interessiert den Gesetzgeber aber nicht. Die wesentlichere Frage dabei ist, ob das überhaupt arbeitsrechtlich gestattet ist, dieses Getippe.
Wieso kann das arbeitsrechtlich nicht gestattet sein?
Weil man am Arbeitsplatz vom Arbeitgeber bezahlt wird für seine Arbeit und als jegliche private Betätigung untersagt. Und auch wenn das so einen Anschein hat von betrieblicher Tätigkeit, wenn man das mit den Kollegen macht, ist das doch eine rein private Angelegenheit. Und deswegen wäre das abmahnfähig, weil der Arbeitgeber sagt, ich zahle euch nicht dafür, dass ihr hier so ein Mini-Wettbüro aufmacht untereinander, sondern ihr sollt hier was schaffen.
Okay, aber wenn ich auf Arbeit bin, darf ich doch nebenher ab und zu auch mal was Privates machen. Ich kann doch nicht 8 Stunden auf Arbeit sitzen und, keine Ahnung, nie beim Arzt anrufen, wenn ich einen dringenden Arzttermin machen muss oder so.
Das Arbeitsrecht sieht vor, dass jegliche private Tätigkeit am Arbeitsplatz untersagt ist, außer man hat das vorher mit dem Arbeitgeber abgesprochen.
Ah,
das heißt, jegliches privates Telefonat, jede Internetbenutzung, sogar privates Geschnatter untereinander, alles unzulässig, weil der Chef bezahlt die Arbeitszeit und dafür muss gearbeitet werden und zur Arbeit gehört nichts Privates.
Aber wenn mein Chef jetzt das Tippspiel organisiert hätte?
Hat der Chef dem zugestimmt und der Chef ist der Herr über die Arbeitszeit und über das, was in der Arbeitszeit gemacht ist. Der kann auch sagen, dass man in der Zeit eine Yogastunde machen kann oder sonst irgendwas. Aber ohne die Zustimmung des Chefs oder der Chefin läuft sowas 0,0.
Wird das Gesetz dann oft angewendet? Kennst du da irgendwie Fälle?
Natürlich, also jegliche private Betätigung am Arbeitsplatz ist grundsätzlich abmahnfähig. Und das gab Fälle, wo das eben gemacht wurde, wo die auch im Nachhinein festgestellt wurde, wie viel da privat gesurft wurde. Der Computer kann durchsucht werden vom Arbeitgeber, weil das ein Arbeitsmittel ist, das der Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Außer es gibt im Betrieb einen Betriebsrat, der müsste dieser Durchsuchung vorher zustimmen. Wenn es aber keinen Betriebsrat gibt, kann der Arbeitgeber jederzeit auf diesen Arbeitsmitteln auch schauen, was der Arbeitnehmer da so treibt.
Das ist ja sehr spaßbefreit, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, das ist spaßbefreit, aber wo will man anfangen? Ne? Wenn man sagt, ja, 10% der Arbeitszeit könnt ihr Däumchen drehen oder Muppet Show gucken, das geht einfach nicht. Ne? Man entweder alles oder nichts. Und wie überall im Arbeitsrecht gilt, wenn man den Arbeitgeber mit einbindet, alles kein Problem. Und wenn das alles genehmigt ist, gestattet ist, kein Problem. Beispielsweise private Tätigkeit ist ähnlich wie, ich arbeite in der Bäckerei und esse mal ein Stück Kuchen, das übrig geblieben ist. Ja, das gehört dem Arbeitgeber. Und das kannst du sogar zu einer fristlosen Kündigung führen.
Das ist ganz problematisch. Ich erinnere mich an diesen Bulettenfall, ne?
Der Bulettenfall ist kritisch gewesen. Es gab den Bienenstichfall, ja, und wo will man die Grenze ziehen? Ne? Und das ist ganz schwierig.
Okay, aber jetzt nehmen wir doch mal an, weil es bei uns ja wirklich darum ging, machen wir ein Tippspiel oder nicht. Und letztendlich ist es daran gescheitert, es war übrigens initiiert vom Chef, der sehr gerne selber Tippspiele macht. Letztendlich ist es daran gescheitert, dass wir alle zu faul waren, das zu organisieren. Und unser Chef hatte keine Zeit am Ende. So, also nehmen wir jetzt aber mal an, es hätte geklappt. Wir hätten dieses wunderbare Tippspiel jetzt am Laufen. Wie viel Zeit dürften wir denn dann damit verbringen?
Solange er das duldet, könnt ihr so lange spielen, wie ihr lustig seid. Und wenn er irgendwann sagt, husch, husch zur Arbeit, da wartet noch ein Anwalt, der interviewt werden muss über Tippspiele, dann müsst ihr das auch machen.
Habe ich ja gemacht. Hans Hennergard, Rechtsanwalt aus Heidelberg mit Schwerpunkt Arbeitsrecht, sagt, Tippspiele zur WM im Büro fallen unter unerlaubtes Glücksspiel. Viel wichtiger ist aber, arbeitsrechtlich sind die auch gar nicht erlaubt, weil Privatkram, wenn der Chef das nicht mag, dann gibt es dafür eine Abmahnung. Also, nix mit Tippen, bis der Arzt kommt auf Arbeit.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Es soll ja Leute geben, die tippen dieser Tage keine WM-Spiele.
Echt nicht?
Ja, es soll Leute geben, die sich weder besonders für Fußball interessieren und schon gar nicht für Tippspiele, die ja gerade bei uns boomen. Und gucken wir darauf, wie die WM für unsere deutsche Elf bislang gelaufen ist, kann ich diese Leute sogar ganz gut verstehen. Da kriegt man ja so ein bisschen Angst vor dem nächsten Spiel am Samstag gegen Schweden. Da müssen unsere Jungs gewinnen. Schaffen die das? Vermutlich nicht. Liege ich dann mit einem statistisch gesehenen 1:2 für Schweden ganz gut? Oder sollte mein Bauchgefühl entscheiden? Oder sind es vielleicht ganz andere Dinge, die einen wirklich seriösen Tipp ausmachen? Obwohl, es sind eher charmante WM-Tipps, die Lemmy Lemurensohn auf Twitter abgibt. Portugal-Marokko 1:0 durch Ronaldo. Portugal, älteste Buchhandlung der Welt, Tor. Spannbettlaken erfunden, Tor. Chris Django Rumbaldo, Eigentor. Marokko, Casablanca nicht da gedreht, Eigentor. Lecker Harissa, Tor. Flagge schützt vor Dämonen, Tor. Ergebnis 2:2. Uruguay, Saudi-Arabien, 1:0 für Uruguay. Lemmy Lemurensohn hat getippt. Uruguay, mitten in der Pampa, Eigentor. Heimat der Kleinfleckkatze, Tor. Weit weg von Horst Seehofer, Tor. Müsste eigentlich ein Doppeltor geben. Nun gut, gibt's ja nicht. Dann hätten wir Saudi-Arabien, keine Flüsse, Eigentor. Keine Seen, Eigentor. Keine Menschenrechte. Eigentor ergibt das Ergebnis von 5:0. Und Iran-Spanien 1:0. Da hat er folgendermaßen getippt. Iran bedeutet Land der Arier. Eigentor, Stadionverbot für Frauen. Eigentor, Hinrichtung von Kindern. Eigentor. Spanien, Spieler singen die Hymne nicht. Mit Tor. Warum gibt er da eigentlich ein Tor? Er gibt ein Tor. Also Spieler singen die Hymne nicht mit, findet er gut, gibt er ein Tor. Werfen mit Tomaten, Eigentor, kommt mir spanisch vor, Tor. Ergebnis 0:2.
Gut.
Ich finde es sehr amüsant und werde Lemmy Lemurensohn at Nacktnasenaffe auf jeden Fall auf Twitter weiter stalken. Ich will nämlich unbedingt wissen, wie er Schweden und Deutschland tippt. Das wird bestimmt auch sehr spaßig. Was ihr tut, ihr könnt es selber entscheiden. Nur eine kleine Anregung.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Jo, Bocho.
Hallo, Judith Ebert hier. Schönen guten Tag, Herr Bocho.
Grüß Gott, Frau Ebert.
Sie haben echt einen schlechten Klang. Ich überlege gerade, woran das liegt.
Das liegt an, ich ziehe mal jetzt vorne raus.
Ja, das Problem ist, ich kann Sie gar nicht verstehen.
Ich bin im Salzburg. Hören Sie mich jetzt besser?
Nee.
Das ist schlecht. Warten Sie mal, ich setze mich mal ins Auto. Da sollte besser am Tage sein.
Im Auto? Im Auto? Okay, dann rufen wir Sie jetzt nochmal an. Ah, klar.
Nee, warten Sie, ich rufe Sie ganz kurz nochmal an gleich. Ja? Bis dann, ciao.
Tschüss. Herr Bocho, hallo?
Ja, warten Sie ganz kurz.
Sind Sie jetzt im Auto?
Ich rufe Sie gleich nochmal zurück. Ich brauche noch eine Minute, ja?
Aber was machen Sie denn da im Bocho? Entschuldigung. Herr Bocho?
Wer ist bei dir jetzt?
Herr Bocho, können Sie mich hören?
Hallo, Frau Ebert. Entschuldigung, dass das jetzt so kompliziert ist.
Nein. Jetzt klingen Sie wirklich besser. Sitzen Sie jetzt im Auto oder was?
Sitzen? Ja, deshalb, weil so ein Auto hat ja noch weitere Antennen sozusagen, ja, und eine gute Freisprecheinrichtung. Und dann, ich habe das nicht gemeint, um Sie zu ärgern, sondern weil ich glaube, dass es dann wirklich vom Klang her besser ist.
Deutschlandfunk Nova.
Sie müssen sehen, ich mache das ja schon länger, ja. Und das macht auch eine Menge Arbeit und kostet.
Herr Bocho? Herr Bocho! Sie sind weg! Herr Bocho, gehen Sie nicht von uns! Herr Bocho!
Wissen Sie, was passiert ist?
Herr Bocho, sind Sie? Was ist passiert, Herr Bocho? Welchen Knopf haben Sie gedrückt?
Ich habe gar keinen Knopf gedrückt. In dem Auto, da stand die ganze Zeit in der Sonne auf dem Parkplatz. Da ist es natürlich sehr, sehr warm hier in dem Auto drin, ja?
So. Oh Gott, Sie Arme.
Jetzt habe ich die Klimaanlage ausgemacht, weil das gibt ja immer ein Geräusch. Braucht man ja nicht, ne? So,
nee.
Wenn wir telefonieren. Und jetzt ist es so warm geworden, dass das Handy sich ausgeschaltet hat und gesagt hat, es ist zu warm, Notfall, das Handy muss sich abkühlen. Habe ich noch nie gehabt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.